Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf ein Wort aus dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 7. Es ist der 12. Vers, der uns in Sonderheit beschäftigen soll. Wegen des Zusammenhangs lese ich von Vers 2 an. 1. Samuel, Kapitel 7, von Vers 2 an. Aber von dem Tage an, da die Lade des Herrn zu Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit. Es wurden 20 Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Samuel aber sprach zum ganzen Hause Israel: Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Israeliten von sich die Baale und Astarten und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel in Mizpah, dass ich für euch zum Herrn bete. Und sie kamen zusammen in Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tage und sprachen dort: Wir haben an dem Herrn gesündigt. So richtete Samuel die Israeliten zu Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass die Israeliten zusammengekommen waren in Mizpah, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und die Israeliten hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und sie sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel nahm ein Milchlamm und opferte dem Herrn ein Brandopfer als Ganzopfer und schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus Mizpah und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb vom Betkar. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Shen und nannte ihn eben Esa und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Eben Esa, das heißt Stein der Hilfe. Was muss das für ein herrlicher Tag gewesen sein, als Gott sich, der Gott Israels, sich ganz neu in seinem Volk offenbarte, seine Herrlichkeit offenbarte. Es lag ja eine sehr schwierige, geistlich notvolle Zeit hinter dem Volk Israel. Es war eine sehr böse Zeit, in der Samuel seinen Dienst zu verrichten hatte. Wir lesen, dass das Wort Gottes in jener Zeit sehr rar war, sehr selten war. Das heißt also, dass Gottes Herrlichkeit verborgen war für sein Volk. In dieser Zeit versuchte Samuel hin und her das Wort Gottes unter die Leute zu bringen, sie ganz neu auf das Entscheidende aufmerksam zu machen. Samuel tat sein Amt als Prophet, er tat es auch als Richter in Israel. Das bedeutet nicht nur, dass er bestimmte Rechtsfälle behandelte, wie das ja auch von der weltlichen Gerichtsbarkeit gefordert wird, sondern es ging ihm vor allen Dingen um das eine: das Volk Israel ganz neu vor Gottes Angesicht zu stellen. Ganz besonders im Blick auf das erste Gebot. Das lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das war nämlich der wunde Punkt im Leben Israels. Sie dienten auf der einen Seite dem lebendigen Gott, auf der anderen Seite hatten sie aber auch ihre Götter, den Baal und die Astarten, denen sie anhingen, und die sie verehrten. Und da war es ganz wichtig, dass Samuel ihnen ganz neu deutlich machte, Gott möchte allein, ganz allein angebetet sein. Er soll euer Herz haben und niemand anders. Dieses erste Gebot ist ja auch für unsere Zeit von allergrößter Bedeutung. Es ist zu allen Zeiten von großer Bedeutung. Aber ganz besonders auch in unserer Zeit sollten wir immer wieder mal darüber nachdenken, in einer Zeit der Religionsvermischung des sogenannten Synkretismus, wo man ja alle Religionen mehr oder weniger miteinander vereinigen möchte, in einen Topf wirft und sagt, das ist nun alles letztlich dasselbe, ob du zu Allah betest oder zu Jesus Christus oder zu Buddha, irgendwo haben wir alle einen Teil der Wahrheit und das Ganze ergibt dann vielleicht ein abgerundetes Gottesbild. In dieser Zeit leben wir. Und da ist es von größter Bedeutung, dass wir das immer wieder bezeugen, an wen wir glauben. Und dass wir gegen jede Art von Religionsvermischung sind. Dieses erste Gebot hat aber auch noch eine andere Bedeutung für uns. Es geht nicht nur um Religionsvermischung, sondern es geht für jeden Einzelnen von uns um die Frage, gibt es etwas in deinem Leben, gibt es etwas in meinem Leben, was du mehr liebst als Gott, was dir wichtiger ist als Gott? Gibt es das? Das ist die Frage, die wir uns stellen wollen, wenn wir das erste Gebot lesen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gibt es etwas, was uns wichtiger ist als Gott? Gibt es etwas, was uns wichtiger ist als sein Wort? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage für jeden Einzelnen von uns. Gibt es Dinge, die wir tun, die uns wichtiger sind als Gott? Gibt es Sachen, die wir haben, die uns bedeutsamer sind als Gott? Was das auch immer sein mag. Gibt es Menschen, die wir mehr lieben als Gott? Wie steht das mit unserem Verhältnis zu Gott? Lieben wir unsere Kinder mehr als Gott? Lieben wir den Ehepartner mehr als Gott? Ist Gott uns wirklich der Wichtigste? Das ist es, was Gott möchte. Er möchte uns vor sein Angesicht stellen, dass wir ganz neu Licht bekommen über unseren Herzenszustand. Genau das tat Samuel damals. Er stellte sie vor das Angesicht Gottes, konfrontierte sie ganz neu, besonders mit diesem ersten Gebot, das jeglicher Art von Götzendienst verbot, um es zur Buße zu bewegen. Und Samuel tat diese Arbeit in großer, großer Geduld, in aller Stille und in großer Geduld. Man könnte seine Arbeit vergleichen, in diesen 20 Jahren, vergleichen mit der Arbeit der Korallentierchen auf dem Meeresgrund, verborgen, eine verborgene Arbeit, bis dann irgendwann einmal eine Insel an der Oberfläche erscheint. Und so tat Samuel seinen Dienst in großer Geduld und auch Hingabe, bis es dann zu diesem Höhepunkt kam, das war in Mizpah, da das Volk Gottes wirklich und wahrhaft Buße tat. Es heißt, dass das ganze Haus Israel sich Gott zuwandte. Man kann auch nach einer anderen Lesart übersetzen, das ganze Haus Israel weinte hinter Gott her. Weinte hinter Gott her. Das heißt, sie erkannten ganz neu das, was sie taten, was sie an Götzendienst getrieben hatten, dass es andere Götter gab, die sie mehr liebten oder genauso liebten wie den Gott Israels, dass das Sünde war. Sie bereuten das zutiefst. Sie weinten darüber. Wann hast du zum letzten Mal geweint wegen deiner Sünde? Gibt es das überhaupt noch hin und her in unseren Gemeinden? Dass wir traurig darüber sind, dass wir Gott betrübt haben, dadurch, dass wir gesündigt haben. gibt es noch diese göttliche Traurigkeit, von der der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, im 7. Kapitel. Eine göttliche Traurigkeit, eine Reue, die zum Leben führt. Eine göttliche Traurigkeit, in der Gott im Zentrum steht, im Mittelpunkt steht. Bei der es nicht in erster Linie darum geht, dass wir irgendwelche Schäden im mitmenschlichen Bereich angerichtet haben, sondern dass wir Gott selbst betrübt haben. Gibt es euch eine Trauer noch in unseren Herzen? Dass der Geist Gottes uns dazu bewegen kann. Nun, diese Trauer im Volk Israel, diese göttliche Traurigkeit, gewirkt durch den Heiligen Geist, war eine Frucht, nicht, und jetzt sage ich etwas ganz bewusst stark, war nicht eine Folge der Arbeit Samuels. Gott hat ihn gebraucht, bestimmte Dienste zu tun in seinem Volk. Aber wovon war das eine Frucht? Das war eine Frucht des Brandopfers. Und da sind wir an einer Stelle, wo wir sagen müssen, dass gerade auch in den konservativen Kreisen, wo man mit ganzem Ernst dem Herrn Jesus auch nachfolgen will, mit ganzer Hingabe ihm auch zur Verfügung stehen will und ihm gehorsam sein will, dass gerade da sofort gesagt wird, ja, dieses Brandopfer, das Samuel damals brachte, dieses Ganzopfer, ist ein Symbol für unsere Hingabe an Gott. Da ist man sofort bei unserer Hingabe. Und da muss ich sagen, das ist ein Irrtum. Dieses Brandopfer weist uns hin auf das eine Opfer, auf das eine Ganzopfer, das der Herr Jesus an deiner und meiner Stelle gebracht hat und das dir und mir zugerechnet wird. Unser Blick ist also sofort auf Christus gerichtet. Es geht nicht in erster Linie um unsere Hingabe. Das hat auch seinen Platz. Aber unsere Hingabe ist immer eine Frucht dessen, dass Jesus sich an unserer Stelle dem Vater ganz hingegeben hat. Sein Gehorsam ist es, von dem wir leben. Ich sage das immer wieder und betone das immer wieder. Es ist nicht unser Gehorsam, von dem wir leben, seine Frucht des Heiligen Geistes, von Golgatha her, sondern es ist der stellvertretende Gehorsam Jesu, von dem wir leben. Ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. Das ist seine Hingabe. Niemand von uns ist dazu in der Lage, sich Gott ganz hinzugeben. Das hat Jesus getan, vorgestattet im Brandopfer. Das ist ganz zentral. Auch wenn es hier zeitlich hinter der Buße des Volkes kommt, dass Samuel hier dieses Brandopfer darbringt. So ist die Buße des Volkes doch eine Frucht dieses Brandopfers. Und wenn jemand unter uns traurig ist wegen seiner Sünde, und wenn jemand unter uns Buße tut und sich abwendet von irgendwelchen Götzen, die er in seinem Herzen duldet und hat, dann ist das immer eine Frucht der Tatsache, dass Jesus stellvertretend am Kreuz sich ganz dem Vater hingegeben hat. Er ist unser Sündopfer und er ist unser Brandopfer. Seht ihr, Lieben, das ist von außerordentlicher Bedeutung. Es geht im Evangelium nicht um uns. Es geht um das, was Christus getan hat. Und wenn wir von dem sprechen, was wir tun, dann immer nur unter diesem Gesichtspunkt, dass es nun von Golgatha her der Heilige Geist in uns wirkt. Da verlassen wir uns dann nicht auf unseren Gehorsam, auf unsere Hingabe. Wir verlassen uns ganz und völlig allein auf den Herrn und das, was er uns bedeutet und was er für uns getan hat. Die Folge davon ist gewesen, dass das Volk Israel siegreich war in der Schlacht gegen die Philister. Sie standen die Jahre über unter der Knechtschaft, unter der Herrschaft der Philister. Das war eine sehr, sehr notvolle Zeit, nicht nur geistlich, sondern auch äußerlich, eine sehr, sehr notvolle Zeit für das Volk Israel. Sie waren nicht frei. Ja, das ist immer eine schlimme Sache, wenn ein Volk nicht frei ist, sondern unter einer Fremdherrschaft steht. Und so war das damals. Und als die Philister das nun mitbekamen, dass das Volk Israel sich da in Mizpa versammelte, und dass sie ihren Gott anriefen, und zwar in einer wunderbaren Einheit, das ganze Volk, so heißt es hier, eine wunderbare Einheit, die wir auch für die Gemeinde Jesu im Glauben ergreifen. Das ist nicht sichtbar, leider nicht, aber im Glauben ergreifen. Da machen sie sich auf, um gegen Israel zu kämpfen. Und Israel besiegt die Philister. Sie schlagen sie. Da heißt es, da zogen die Männer Israels aus von Mizpa und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Betka. Und dann kommt es. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Shen und nannte ihn Eben-Eser, das heißt Stein der Hilfe, und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Gedenksteine sind in der Bibel von Bedeutung. Sie sollen das Volk Israel im alltäglichen Leben auch immer wieder daran erinnern, was Gott für dieses Volk getan hat. Wenn es hier heißt, bis hierher, dann ist das geografisch gemeint, ist also örtlich gemeint. Nicht zeitlich, sondern örtlich. Bis dahin waren die Israeliten gekommen und hatten die Philister verfolgt und gejagt und in die Flucht geschlagen. Bis zu diesem Punkt. Das ist also geografisch zu verstehen. Aber damit war ja auch eine Veränderung ihrer Verhältnisse verbunden. Das heißt, die ganze Situation veränderte sich nun für das Volk Israel. Sie erlebten Befreiung vom Joch der Philister. Und so denke ich, ist es nicht verkehrt, wenn wir dieses bisher auch für uns einmal anders als geografisch deuten und verstehen und anwenden, wenn wir sagen, es geht um die äußeren Verhältnisse, die sich geändert haben im Volk Israel, auch um die inneren Verhältnisse. Das war eine Voraussetzung dafür. Und es geht auch bei uns um die inneren und um die äußeren Verhältnisse, um innere und äußere Verfassung. Und da können wir sagen, bis hierher, bis zu dieser Situation, in der wir uns befinden, äußerlich und auch innerlich, hat uns der Herr gebracht. Am Ende dieses Jahres wollen wir das einmal so verstehen. Bis hierher hat uns der Herr nicht nur gebracht, sondern geholfen. So dürfen wir ihm ein Denkmal aufrichten. Und dürfen denken an das Gute, das wir jetzt haben in diesem Augenblick. Und an das Gute, das wir auch schon im vergangenen Jahr durchweg immer wieder gehabt haben. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das gilt auch für dieses jetzt bald gänzlich vergangene Jahr. Gutes und Barmherzigkeit sind uns nachgefolgt das ganze Jahr hindurch. Wir haben viel Gutes empfangen. Wenn wir das jetzt einmal abrufen könnten, was Gott uns alles in diesem Jahr Gutes getan hat, innerlich und auch äußerlich, bis zu dieser Situation, in der wir uns im Augenblick befinden, dann wären das unzählige Segnungen, die wir anführen könnten. Manches ist uns gar nicht bewusst, das wissen wir gar nicht, das haben wir gar nicht so mitgekriegt. Aber manches haben wir auch wieder vergessen, was uns schon bewusst war. Und wenn wir das jetzt einmal alles vor Augen hätten, dann wäre das doch etwas Überwältigendes. Sodass wir von Herzen sagen können, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Und wie ist es nun, wenn es nicht so gut gelaufen ist? Wir bekamen in diesen Tagen einen Weihnachtsgruß von einer jungen Frau, einer Verwandten, die uns sehr nahe steht. Und sie schrieb in diesem Weihnachtsgruß, was für ein Jahr, was für ein Jahr. Sie musste es erleben, dass ihre Mutter starb. Sie hatte dann eine sehr, sehr schwere Geburt, eine sehr schwere Geburt. Und kurz darauf musste ihr Mann an einem Gehirntumor operiert werden. Sie schreibt, was für ein Jahr. Kann man gut verstehen. Und vielleicht haben wir auch jemanden unter uns, der das für sich persönlich so sagen könnte. Was für ein Jahr. Ich möchte solch ein Jahr nicht noch einmal erleben. Vielleicht haben wir jemanden unter uns, der zurückschauend das so sagen müsste. Und doch steht auch darüber, ihr Lieben, und vielleicht ganz besonders darüber, das Wort: bis hierher hat uns der Herr geholfen. Eben dieser Stein der Hilfe Gottes. Vielleicht gerade deshalb. Sonst würdest du dich wahrscheinlich in diesem Gottesdienst gar nicht befinden. Sonst hättest du vielleicht schon alles über Bord geworfen und wärst gescheitert in deinem Glaubensleben. Und würdest verzagen und resignieren. Aber die Tatsache, dass das nicht so ist, ist ein Beweis dafür, dass der Herr dir bisher in wunderbarer Weise geholfen hat. Und wie ist es mit unseren Niederlagen? Wir haben ja nicht nur Siege erlebt im vergangenen Jahr, oder? Wir haben manche Niederlagen erlebt. Niederlagen, deren wir uns schämen. Wodurch wir Schande gebracht haben auf den Namen Gottes. Wodurch wir anderen nicht unbedingt eine Hilfe gewesen sind, sondern im Gegenteil. Wodurch wir andere mit runtergezogen haben, durch unsere Art, durch unser launisches Wesen, das wir manchmal an uns haben, durch unsere ärgerlichen Reaktionen und, Lieblosigkeit. Vielleicht haben wir es uns oftmals vorgenommen, es soll mir nicht mehr passieren, jetzt willst du dich zusammenreißen und dann passiert es im nächsten Augenblick doch wieder. Haben wir es nicht alle schon erlebt? Wie viele Niederlagen? Was sollen wir dazu sagen? Das ist mir auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Ihr Lieben, dass wir von diesem falschen Denken wegkommen. So schlimm das ist mit unseren Niederlagen. Wir wollen nichts beschönigen. Wir wollen auch die Verantwortung dafür nicht auf andere abwälzen. Wir wollen das auch nicht abdecken durch unser schwaches Nervenkostüm oder durch irgendwelche Verhältnisse, in denen wir stehen. Versagen ist Versagen, Niederlage ist Niederlage, Sünde ist Sünde. Was aus dem Ich herauskommt, ist Sünde und betrübt den Geist Gottes. Wir wollen nichts beschönigen. Und doch möchte ich auch auf das hinweisen, dass wir wegkommen von diesem falschen Denken, das ja die Welt auch hat und das ganz normal und natürlich für die Welt ist. Die Welt denkt so: tust du das Richtige, hast du auch dementsprechenden Erfolg. So denkt die Welt. Ist es nicht so? Du musst nur das Richtige tun. Du musst dich nur richtig verhalten. Dann hast du auch Erfolg. Dann hast du auch die dementsprechenden Ergebnisse. So denkt die Welt. Und das Traurige ist, dass auch in der Gemeinde Jesu dieses Denken tief verwurzelt ist in den Herzen. Dass Gott auch verborgene Wege mit dem Einzelnen geht, wo er ihn ganz bewusst Niederlagen erleben lässt. Was ihn nicht von der Verantwortung entbindet. Wo Gott das aber ganz bewusst tut, weil er bestimmte Ziele mit dem Einzelnen verfolgt. Oder weil er ihn vor Hochmut bewahren will. Das sehen viele nicht. Sie beurteilen, auch in der Gemeinde Jesu, ist das stark vorhanden. Sie beurteilen immer nur nach dem Äußeren. Sie wandeln mehr im Schauen als im Glauben. Sie sehen, die haben keinen geistlichen Blick für die tieferen Absichten, für die geistlichen Absichten, die Gott verfolgt im Leben eines Menschen. Und da kann es im Leben eines Menschen ganz quer gehen, sodass du nichts von Segen Gottes siehst. Und doch steht der Betreffende im Augenblick unter dem Segen Gottes. Verborgene Segenswege, ich sage es immer wieder, nur wenige haben dafür Verständnis. Die meisten in der Gemeinde Jesu nicht. Da geht es immer nach dem Motto: tu das Richtige, dann wirst du auch dementsprechend ernten. Ja? Tu das nur das Richtige, dann wirst du Erfolg haben. So geht das aber nicht unter der Leitung Gottes. Da kann es manchmal ganz anders gehen. Da kannst du den Segen Gottes erfahren und erleben in einer ganz anderen Weise, als es unserem natürlichen Denken entspricht. Also auch über unseren Niederlagen steht das Wort: bis hierher hast du uns geholfen, Herr. Bis hierher hast du uns geholfen. Und gerade im Blick auf unsere Niederlagen. Vielleicht werden wir Gott in der Ewigkeit noch einmal danken für unsere Niederlagen. Vielleicht fängst du jetzt schon damit an. Du beugst dich darunter und dankst dafür, dass Gott doch etwas Gutes daraus gemacht hat. Einen anderen Aspekt möchte ich hier noch andeuten. In diesem Wort, bisher hat uns der Herr geholfen, da klingt es so, als wenn der Herr sagen wollte zu uns, jetzt ist erstmal gut. Bis hierher. So, jetzt gib dich erstmal zufrieden. Bis hierher hat der Herr dir geholfen. Ein Abschnitt auf dem Weg zum Ziel ewiger Herrlichkeit, das Jahr geht dem Ende zu. Nun verbiete ich dir, dir jetzt schon Gedanken, sorgenvolle Gedanken zu machen über die Zukunft. Schluss aus, bis hierher hat der Herr dir geholfen. Nun sei erstmal froh und dankbar dafür. Preis den Herrn dafür. Es ist genug, so sagt der Herr Jesus, dass jeder Tag seine eigene Plage habe, und beziehen wir es auf das Jahr, es ist genug, dass jedes Jahr seine eigene Plage habe. Jetzt denk nicht schon an die Dinge, die in Zukunft möglicherweise auf dich zukommen werden, von denen du ja gar nicht weißt, ob es so sein wird. Ja? Mach dir keine sorgenvollen Gedanken. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Der Herr hat geholfen. Nicht Samuel hat geholfen. Nicht die tüchtigen Kriegsleute bekommen hier ein Denkmal gesetzt. Weder Samuel, noch die Heerführer, noch die Soldaten, die sich besonders tapfer ausgezeichnet hatten. Nichts, niemand von ihnen, sondern der Herr bekommt ein Denkmal gesetzt. Heute geht man ja dazu über, schon zu Lebzeiten berühmter Leute, ihnen irgendwelche Straßenzüge zu widmen. Früher war das etwas anders. Da tat man das, wenn sie gestorben waren. Das hatte sicherlich seinen Grund. Gestern machten wir einen Spaziergang. Man hatte uns eingeladen. Eine alte Glaubensschwester hatte uns eingeladen, sie zu besuchen in Leverkusen. Da machten wir einen Spaziergang durch ein Wohnviertel. Und dann fielen uns bestimmte Namen auf. Straßennamen. Und dann erfuhren wir, das sind alles Widerstandskämpfer. Namen von Widerstandskämpfern während der Nazizeit. Nun, das ist doch bestimmt nicht verkehrt, dass man durch solche Straßennamen dann an diese Leute erinnert wird, dass einem dann manches durchs Herz geht, und das kann gute Auswirkungen haben, solch ein Denkmal, auch Denkmäler, die Menschen gesetzt werden. In diesem Fall diese Straßennamen. Ehre dem, wem Ehre gebührt, sagt der Apostel Paulus. Aber wir wollen das nie aus den Augen verlieren. Die letzte Ehre gebührt allein unserem Gott. Ganz allein. Ganz allein. Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Und es ist immer gefährlich, wenn Menschen einen großen Namen bekommen. Ich lese uns ein Wort aus dem 2. Chronikerbuch, Kapitel 26. Da geht es um den König Osia. Da heißt es: Osia beschaffte für das ganze Heer Schilde, Spieße, Helme, Panzer, Bogen und Schleudersteine und machte in Jerusalem kunstvolle Geschütze, die auf den Türmen und Ecken stehen sollten, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Jetzt kommt's. Und sein Name drang weit hinaus, weil ihm wunderbar geholfen wurde, bis er sehr mächtig war. Und als er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Das ist es. Wenn unser Name bekannt wird, wenn unser Name groß wird, besteht immer die Gefahr, dass wir uns überheben. Das ist eine große Gefahr. Und viele sind dieser Gefahr, auch im Reiche Gottes, sind viele dieser Gefahr erlegen. Es geht um den Namen Jesus, um keinen anderen Namen. Pastor Kresslieb hat Folgendes dazu geschrieben. Finde ich, ist etwas ganz Herrliches. Lasst uns dankbar sein, wenn wir dem Veilchen gleichen dürfen, das in einer ganz unbekannten Waldecke am Bach duftet und seine einsame Umgebung verschönert. Ist nicht ein herrlicher Satz? Noch einmal, ich lese ihn noch einmal, weil er so wunderbar ist. Lasst uns dankbar sein, wenn wir dem Veilchen gleichen dürfen, das in einer ganz unbekannten Waldecke am Bach duftet und seine einsame Umgebung verschönert. Es ist im Reich Gottes ein Vorzug, wenn man unbekannt bleiben darf. Lasst uns darum beten, dass unser Name nicht weiter bekannt werde, als es für Gottes Sache gut ist. Lasst uns aber auch beten, dass Gottes Name größer werde durch uns. Das ist eine gute geistliche Einstellung. Es passt nicht zum Zeitgeist. Ne? Hat nie dazu gepasst, aber besonders in unserer Zeit, da will man hoch hinaus. Ne? Man will einen Namen haben. Einen Namen vor den Menschen, mit dem man glänzen kann. Man will anerkannt sein. Man will berühmt sein. Hochmut kommt immer noch vor dem Fall. Und wer seine Tür zu hoch macht, der trachtet nach Einsturz. Zu lesen in den Sprüchen. Also der Herr bewahre uns davor, in irgendeiner Weise nach hohen Dingen trachten zu wollen. Es geht um die Verherrlichung seines Namens. Es geht um die Erinnerung an Gottes Treue bei solch einem Denkmal hier. Der Herr hat geholfen. Seiner Treue haben wir es zu verdanken, dass wir so weit gekommen sind, dass wir jetzt befreit sind vom Joch der Römer. Ihm allein haben wir es zu verdanken. Niemand anderem, nicht Samuel, nicht den Kriegsleuten, nicht unserer Tüchtigkeit, nein, ihm ganz allein. Und dieses Denkmal sollte zu großer Dankbarkeit anregen. Das war es, wozu es gesetzt worden ist. Es sollte an die Treue Gottes erinnern und es sollte die Herzen der Israeliten mit großer Dankbarkeit dieser Treue Gottes gegenüber erfüllen. Und das sollte auch bei uns der Fall sein am Ende dieses Jahres. Unsere Herzen sollten erfüllt sein von Dankbarkeit, weil Gott uns nicht die Treue gebrochen hat. Er ist uns treu geblieben, ihr Lieben. Hast du das verdient? Habe ich das verdient? Doch nicht, mit Sicherheit nicht. Sind wir ihm treu geblieben? Mit Sicherheit nicht. Wie oft waren wir untreu? Aber er hat uns die Treue gehalten. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist sein Wesen, ihr Lieben. Sein Wesen ist das, diese Treue. Und dann sollte dieses Denkmal auch an die Zukunft erinnern, aber nicht, dass es die Herzen voller Sorge machen sollte, was wird jetzt in Zukunft noch kommen, sondern im Gegenteil, es sollte sie ermutigen. Hat er uns bisher geholfen, wird er uns auch in Zukunft nicht im Stich lassen. So ist es. Ich pflege schon mal zu sagen, da beißt die Maus keinen Faden ab. So ist es. So wird es sein, wie die Wege Gottes auch immer mit uns gehen. Gott wird uns nicht hängen lassen. Und vielleicht wird es sogar noch herrlicher werden als in der Vergangenheit. Vielleicht noch machtvoller, vielleicht noch intensiver zu spüren für uns, welch einen herrlichen Gott wir haben in Christus Jesus. Wenn das stimmt, was manche sagen, dass es sich hier bei Eben Eser um denselben Ort handelt, wie bei dem Ort, der in Kapitel 4, 1 und 5, 1 erwähnt wird, hat denselben Namen. Wenn das stimmt, andere stellen das in Frage. Es gibt solche, die sagen, das kann man nicht klären, aber wenn das stimmt, dann bedeutet das nichts anderes, als dass Gott diesen herrlichen Sieg geschenkt hat an einer Stelle, wo das Volk vor Jahren eine schmachvolle Niederlage gegen die Philister erlitten hatte. Dieselbe Stelle. Könnte es nicht sein, dass da, wo du bisher immer wieder versagt hast, Gott dir in Zukunft herrliche Siege verleihen wird? Wollen wir auch mitrechnen? Wir rechnen nicht mit Niederlagen, wenn Gott sie auch gebraucht. Wir rechnen mit seinem Sieg. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Und so rechnen wir damit, dass der allmächtige Gott, der sich in Christus in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit geoffenbart hat, der uns alle Zeit unsere Sünden vergibt, der mit großer, großer Liebe jedem Einzelnen von uns immer wieder begegnet. Wir rechnen damit, dass er uns begleiten wird durch das neue Jahr hindurch. Bis hierher hat er uns geholfen und er wird uns auch ferner helfen. So dürfen wir dankbar sein, getrost sein, zuversichtlich sein am Ende dieses Jahres. Amen.